Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast und niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Teda, wer bist du?
Also ich bin Teda Borde, war lange Zeit Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin für den Bereich Sozialmedizin und mein Start in die wissenschaftliche Arbeit habe ich eigentlich an der Charité Frauenklinik gemacht. Und jetzt bin ich nach 20 Jahren Alice-Salomon-Hochschule wieder an der Charité Frauenklinik mit dem Projekt Empowerment für Diversität, Allianz für Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung.
Und du bist ein großartiger Mensch, du bist Weltbürgerin. Und was das alles mit Selbstreflexion und was das alles mit Charité, was ja Barmherzigkeit heißt, zu tun hat, später. Was hat Teda mit 13 Jahren gemacht und wo war sie?
Mit 13, da war ich Schülerin, 1970 würde ich sagen. Meine Eltern hatten gerade einen Fernseher gekauft und ich war sehr entflammt und begeistert von der Studentenbewegung, die da abendlich durch die Röhre flimmerte. Das hat mich wirklich politisch mobilisiert, motiviert. In der Zeit, ist mein Bewusstsein erwacht. Und das hat mich eigentlich bis heute umgetrieben, mich für Chancengleichheit einzusetzen. Danach ging es ja dann in die Richtung Frauenbewegung in den 1970er Jahren. Auch das hat mich sehr angesprochen, zumal ja, die Zeit der 60er, 70er schon auch eine sehr konservative, patriarchale Gesellschaft war.
Und wo war das in Deutschland?
In Ostfriesland.
Wenn dir das nicht sagt. Ostfriesland sagt mir schon einiges, ja.
In Ostfriesland, in Westrauderfehn bin ich aufgewachsen. Und zur Schule gegangen bin ich in Leer, Ostfriesland. Und vielleicht ein schöner kleiner Ort. Inzwischen größer geworden. Damals war es noch recht beschaulich. Inzwischen gibt es da auch ein Gymnasium. Das gab es da damals nicht. Wir mussten immer weit fahren.
Und deine Eltern, was waren die vom Beruf?
Mein Vater war beim Finanzamt beschäftigt und später war er Bürgermeister unseres Dorfes und hat aber das eher ehrenamtlich gemacht, kann man sagen. Hat immer seinen eher ungeliebten Job beim Finanzamt weitergemacht. Und meine Mutter war Lehrerin für Handarbeit und Kochen.
Eine Lehrerin für Handarbeit und Kochen, das passt ja wunderbar. Wir sitzen ja hier in meinem Büro und ganz rechts ist hier die Urkunde meiner Mutter, die 1954 das erste Sängerzertifikat erhielt, weil sie eben sticken und stricken konnte und eine Prüfung macht. Und das ist für mich hier ein absolutes Symbol, dass man Dinge zu Ende bringen sollte und dass man eben auch Dinge festhalten muss. Wie wichtig ist die Geschichte, wenn es um das Thema Rassismus, Diskriminierung und Chancengleichheit in der Gesellschaft geht?
Vielleicht auch die eigene Familiengeschichte hat dabei eine wichtige Rolle. Mein Vater gehörte nämlich zu der Gruppe der sogenannten Flüchtlinge aus den östlichen Teilen der Deutschlands und kam als 17-Jähriger mit 5 jüngeren Geschwistern in Ostfriesland an. Und ich will mal so sagen, die sind dann irgendwie untergebracht worden bei irgendwelchen Familien und das, was immer als deutsche Volksgemeinschaft beschworen wurde, das galt da plötzlich nicht mehr, weil die Flüchtlinge auch nicht besonders geliebt waren in Niedersachsen oder wo auch immer die waren. Ja. Meine Tanten haben dann irgendwie beim Bauern gearbeitet als Magd, die waren vorher auch was anderes. Und mein Vater hat dann angefangen, später mit einem kleinen Kiosk, um sich einfach eine neue Grundlage für das Leben zu schaffen. Ja, die sind halt mit nichts gekommen. Und meine Mutter ist eine Einheimische. Ich will mal sagen, der hat Glück gehabt, dass er eine Einheimische gefunden hat, die dann auch diese gesamte Familie mit den jüngeren Kindern aufgenommen hat. Ja, meine Tanten und Onkels haben auch bei uns gewohnt, zum Teil, ja, bis sie dann selbstständig wurden.
Wir haben uns ja kennengelernt auf der Station, damals auch schon hier in der Frauenklinik der Charité. Da war ich junger Assistent und hatte gerade meine Promotion begonnen zum Thema unkonventionelle Krebstherapien in der gynäkologischen Onkologie und habe mich mit Misteln und mit Akupunktur beschäftigt. Und dann habe ich dich ja kennengelernt, weil du mich ja interviewen wolltest zum Thema türkischsprachige Migrantinnen.
Genau, ich habe dich auch interviewt. Das war auch ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Und ich habe über die Interviews, die ich gemacht hatte, auch die Mitarbeiter hier und Mitarbeiterinnen gut kennengelernt. Eigentlich war unser Projekt, ging um die Versorgungssituation deutscher und türkischsprachiger Patientinnen.
Wann war das?
Das war 1996, dass wir gestartet sind. Und es lief 3 Jahre. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, um überhaupt ein Standing hier in dieser Klinik zu bekommen, muss ich auch Mitarbeiterinterviews machen. Das war eigentlich nicht meine Aufgabe. Aber ich musste mich bekannt machen, ich musste den Mitarbeitenden, Ärzten, Pflegekräften auch klar machen, was ich hier mache. Denn die Situation ging halt auch um Qualität der Versorgung, Zufriedenheit mit der Versorgung. Und da ich als Externe kam, also ich bin Politologin von Beruf und Gesundheitswissenschaftlerin, wollte ich auch ernst genommen werden. Und das ist mir gelungen, indem ich die Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegekräfte, ausgewählte Personen interviewt habe und auch selbst einen Beitrag habe bringen lassen zu unserem Projekt.
Ist immer schwer, die Erinnerung abzurufen, aber mein Gefühl war tatsächlich, dass man dich respektiert hat. War es aber auch wirklich bei allen Ärzten so, oder hattest du das Gefühl, bei der einen oder anderen Oberärztin oder Oberarzt auf Granit zu stoßen?
Nee, eher nicht. Also ich denke, dass auch aus den Patientenzimmern, ich habe eine umfangreiche Patientinnenbefragung gemacht, ich hatte sage und schreibe 95% Rücklauf bei der
Wahnsinn,
Befragung.
Das
und das lag einfach auch daran, dass ich eine Art Probandinnenpflege betrieben habe. Ich habe die am Tag der Aufnahme interviewt zu ihren Erwartungen und ein paar Sozialdaten und musste die dann auch wieder gewinnen, um am Tag vor der Entlassung nochmal eine Interviewbereitschaft zu haben. Das war dann so, dass ich die natürlich, während ich ihnen auf dem Flur begegnet bin, auch gegrüßt und freundlich kurze Smalltalk gemacht habe. Und das, habe ich den Eindruck, hat sich wiedergespiegelt, dann auch in der Akzeptanz insgesamt in der Belegschaft.
Und du kannst ja Türkisch sprechen.
Ja, ich konnte das mal viel besser. Inzwischen ist es überlagert von anderen Sprachen, muss ich sagen. Ich habe 10 Jahre lang in einer Beratungsstelle für Immigrantinnen gearbeitet, direkt nach meinem Diplom in Politologie. Und dort kamen halt sehr viele Frauen und Familien, also es war für Frauen und Familien vom Senat gefördert. Und auf die Art und Weise habe ich mit den Frauen eigentlich Türkisch und auch Kurdisch gelernt. Also ich kann nicht perfekt, ich konnte damals wirklich ganz gut Türkisch. Inzwischen, wie gesagt, it's fading away. Aber mein Mann ist auch halt stammt aus der Türkei und von daher habe ich dann immer wieder auch Kontakt mit Leuten, die türkisch-kurdisch sprechen.
Ich mag ja auch sehr die türkische Kultur und wir kommen gleich zu einem Begriff nachher, was Kultur überhaupt ist. Und aber ich meine die Kultur, die ich hier in Berlin kennengelernt habe, auf den Fußballplätzen und auf den Straßen, in den Klassen. Und kenne daher ganz viele schöne türkische Worte, aber auch ganz viele Schimpfworte. Und immer wieder, finde ich, ist das trotzdem toll, wenn man nur Floskeln kann, wie Menschen sich freuen.
Das war eine Erfahrung, die ich auch hier bei der Befragung der Frauen gemacht habe, sowohl in der Frauenklinik als auch in der Ersten Hilfe, wo wir eine andere Studie gemacht haben, dass bestimmte Fragen gestellt zu bekommen oder auch, wenn die Frau gemerkt hat, die Frau spricht Türkisch mit mir, dass einfach die Bereitschaft zu sprechen und zu antworten sehr viel größer war. Und auch, sage ich mal, ich hatte durch die Erfahrung, die ich in der Beratungsstelle hatte, auch eine Idee davon, dass es unter den Frauen aus der Türkei viele Analphabetinnen gibt. Also das heißt, Frauen, die, sage ich mal, über 50 waren, die konnten in der Regel nicht oder nicht gut lesen und schreiben. Und die konnten natürlich auch mit diesen ganzen schriftlichen Informationen gar nichts anfangen. Wenn ich die Frauen, ich habe die gefragt, wie sieht's aus, wie lange sind sie zur Schule gegangen, und habe mich so langsam angenähert an dieses Thema. Und die haben sich auch respektiert gefühlt in ihrer Unterschiedlichkeit, würde ich sagen. Ich habe in der Zeit durch diese vielen Interviews wirklich kommunizieren gelernt, würde ich sagen.
Genau, und kommunizieren heißt ja eigentlich in Beziehungen gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und hat natürlich ganz viel mit Haltung zu tun. Du hast ja dich wissenschaftlich damit beschäftigt, hast 96 eben diese großen Studien durchgeführt. 1996, wir sind jetzt 2024. Hat sich das verändert? Wenn du dieselbe Studie machen würdest?
Ich würde sie gern nochmal machen. Ich habe es ja damals auch hier auf der gynäkologischen Station gemacht. Ich würde sie vielleicht ein bisschen abspecken, aber ich würde sie gern nochmal machen. Wir haben festgestellt, dass die Immigrantinnen, also die türkischsprachigen Frauen, deutlich unzufriedener waren mit der Versorgung, insbesondere mit Information und Aufklärung, aber letztendlich auch mit der Versorgung durch Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen. Ich würde es gerne wieder machen, auch auf den gynäkologischen Stationen, weil wir jetzt eine andere Studie auch gemacht haben, auch hier allerdings in der Geburtshilfe. Und da sehen wir keinen Unterschied in der Zufriedenheit der Patientinnen nach Immigration oder Fluchtstatus. Und meine Erklärung dafür ist, dass wahrscheinlich die Freude über das gesunde Baby auch die Bewertung des Krankenhausaufenthaltes beeinflusst, während wir in der Gynäkologie natürlich auch Frauen haben, die mit schwierigen Krankheiten konfrontiert sind. Und deswegen, um das nochmal genauer anzuschauen, würde ich es gerne nochmal in der Gyn machen.
Zufriedenheit hat ja etwas damit zu tun, was ich erwarte und wie ist es. Das ist letztendlich auch die Definition, wie man Lebensqualität misst. Wie soll es denn sein und wie ist es? Und deswegen denke ich, ist das methodisch nicht ganz einfach. Aber gibt's denn eine Chancengleichheit in der Medizin? Ich habe da meine Meinung und du hast ja den Blick von außen und von innen. Gibt's denn Rassismus in Deutschland? Gibt's denn Diskriminierung in Deutschland, wenn es um medizinische Leistungen geht? Und bevor du antwortest, kann ich dir sagen, dass es durchaus Kolleginnen und Kollegen geben wird, die sagen nein.
Ja, also es ist immer die Frage, wer bewertet das? Wer ist überhaupt von Rassismus betroffen und wer kann dazu überhaupt sprechen? Es gibt ja inzwischen diesen großen Bericht NADIRA, Nationaler Rassismusmonitor, der deutlich aufzeigt, dass es Rassismus in der Gesundheitsversorgung gibt. Also es ist sind Berichte über Rassismus, aber immerhin sind hier eine große Gruppe von Menschen befragt. Das ist eine große quantitative Studie, die auch repräsentativ ist. Und dort ist eindeutig belegt, dass Rassismuserfahrungen in der Gesundheitsversorgung gemacht werden. Ich will das nochmal ein bisschen anders verorten. Du hast mich vorhin gefragt, welche Bedeutung die Geschichte hat. Ich habe das beantwortet über meine persönliche Geschichte. Aber wir haben einen historischen Kontext von Kolonialismus, von Nationalsozialismus, in der alles, was divers war, eigentlich ausgemerzt, und ich will diese schrecklichen Wörter eigentlich nicht benutzen, ja. Also einfach ausradiert wurde. Und diese Geschichte, die prägt uns natürlich auch bis heute. Also ich denke, wir sowohl das koloniale Erbe als auch insbesondere in Deutschland diese NS-Erfahrung, die haben natürlich ihre Wirkung. Und das hat sich auch in den Strukturen verankert. Und wenn ich habe gerade gestern vom CDU-Parteitag gehört, dass hier wieder eine neue Leitkultur gepredigt wird. Was ist denn eine Leitkultur? An wem orientiert sich so etwas wie eine Leitkultur? Wir haben inzwischen eine diverse Gesellschaft. ich glaube, 40% aller Kinder haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Und da frage ich mich, wer bestimmt eigentlich, was eine Leitkultur ist. Und ein anderes Thema, Rassismus und Diskriminierung wird auf der rechtlichen und politischen Ebene gemacht, setzt sich in den Strukturen fort und hat dann auch auf der zwischenmenschlichen Ebene seine Wirkung. Ja.
Absolut. Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und Medizin ist immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Und diese Schandtaten, die du gerade aufgezählt hast, im Sinne der Geschichte des Nationalsozialismus, des Faschismus, hat natürlich auch Spuren in der Medizin. Deswegen ist das, denke ich, ganz wichtig, dass wenn wir die Zukunft gestalten und vielleicht zu einer besseren Zukunft machen wollen, wir die Geschichte zumindest beachten und vielleicht auch aus den Lehren lernen. Und ich denke, das ist, was du sagst, gerade das Thema Leitkultur, würde ich sagen, Leit mit D. Weil eine Leitkultur auszurufen bedeutet immer, dass irgendjemand leiden muss. Und vor allem, wie kann es denn sein, dass wir Menschen in unserem Land begrüßen dürfen, in unseren Reihen haben, die vielleicht nicht Deutsch perfekt sprechen können? Und das sagt jemand, der in der 6. Klasse auch eine 5 in Deutsch hatte. Aber die Datenschutzerklärung, die 8 Seiten in sich trägt, nur in deutscher Sprache zur Unterschrift bekommt. Auf der anderen Seite, wir aber erwarten, dass diese Person die Rechts-vor-Links-Regelung im Straßenverkehr beachtet. Und deswegen ist das so großartig, Teda, dass wir uns wieder begegnet sind und wir immer in Beziehung waren, direkt und indirekt. Und jetzt ja auch ein großartiges Konzept haben, eben vielleicht das Thema Chancengleichheit auch wirklich ernst zu nehmen. Was glaubst du, ist denn der Schlüssel, dass wirklich etwas sich verändert? Weil das Gefühl von außen ist doch, dass das alles noch viel schlimmer werden wird.
Ja, du hast recht. Ich habe im Moment vielleicht noch mal, bevor ich jetzt auf das Empowerment-Projekt komme, es wird im Moment schlimmer. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist verändert worden im Sinne auf eine Verlängerung der 18 Monate, wo Asylbewerber und Bewerberinnen nur eingeschränkte Versorgung bekommen, auf 36 Monate. Und ich denke, genau das ist der Moment, wo wir aktiv werden müssen und wo wir auch eine Allianz brauchen. Eine Allianz für Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung, die wir ja auch mit diesem Projekt aufbauen wollen und auch weiterentwickeln wollen. Ich möchte noch was zu dem Projekt sagen. Ich habe viele Jahre, wie wir ja schon berichtet haben, angefangen in den 1990er Jahren, mich mit der Thematik Migration und Gesundheit, insbesondere im Kontext von, wie sieht's eigentlich aus mit der Versorgungsqualität? Wie sieht's aus mit der Responsivität der Gesundheitsversorgung auf Veränderungen angeguckt? Veränderungen im Sinne von, wenn andere Menschen zu versorgen sind als der Otto-Normalverbraucher oder in unserem Fall die Otto-Normalverbraucherin. Wir haben in allen Studien immer wieder festgestellt, dass in der Gesundheitsversorgung erhebliche Diskriminierungsrisiken strukturell verankert sind. Das geht um Sprachmittlung, das geht um, dass Frauen unter der Geburt vernachlässigt werden, weil keiner in ihr Zimmer reingeht, weil man ja mit ihr nicht kommunizieren kann. Ich habe viele Beispiele der Art. Und für das andere sind auch natürlich Wissensbestände, die auch in Lehrbüchern sich weiterhin festsetzen, über den anderen und die andere. Unser Projekt hat 2 ganz zentrale Säulen. Das eine ist, die Kompetenzen des Gesundheitspersonals zu verbessern für Diversität der Bevölkerung, die sie versorgen müssen. Dazu gehört auch Rassismus-Sensibilität. Und die zweite Säule ist, dass wir auch in die Strukturen reingehen und dass wir mit interessierten Kliniken, in diesem Fall Kliniken für Geburtshilfe und Gynäkologie, identifizieren, wo gibt es Diskriminierungsrisiken? Wo passieren Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen, die ja oft auch nicht gewollt sind? Ja? Hier aber dann auch in einem solchen partizipativen Prozess Maßnahmen zu entwickeln, um nachhaltig dagegen zu wirken. Bei den Strukturen sind es einfach strukturelle Veränderungen für mehr Gleichheit. Bei den Kompetenzen geht es auch in die Curricula, in die Ausbildung und Fortbildung des Gesundheitspersonals, angefangen von Ärztinnen und Ärzten bis hin zur Hebammen, Pflegekraft und so weiter. Da arbeiten wir mit 10 deutschlandweit mit verschiedenen sogenannten Empowerment-Partnern zusammen. Und was ein ganz wichtiges anderes Anliegen für mich war, in den vielen Jahren, die ich das Thema bearbeite, haben immer wieder Projekte neu angefangen und das Wissen wurde nicht weiterentwickelt, sondern es gab immer wieder, wenn, sag ich mal, als Menschen aus Syrien geflüchtet sind, da gab es Gelder, um auch hier Maßnahmen zu etablieren, und es sind Leute damit beauftragt worden oder die haben sich darum bemüht und die haben wirklich ganz von vorne angefangen und haben nicht auf die Wissensbestände, die schon da waren, aufgebaut. Hier wollte ich gerne jetzt mit diesem Projekt, was wir ja zusammen machen, die Leute zusammenbringen, die schon weit sind, die schon viel gemacht haben, so dass wir auch schneller vorankommen mit der Veränderung und dass wir auch, wie eine Journalistin so schön geschrieben hat, dass aus den kleinen Wellen eine große Woge wird. Ja?
Absolut, weil ich denke, das ist das Großartige auch bei unseren Treffen, dass wir unglaublich engagierte und professionelle Menschen begegnen, die aber häufig als Ich-AG arbeiten oder eben isoliert sind. Und mir macht das total Mut, wenn wir unsere Treffen haben, wie viele Menschen eigentlich da sind. Die sind aber nicht sichtbar. Und deswegen diese Struktur zu schaffen und vielleicht tatsächlich diesen nachhaltigen Wechsel zu bewegen, ist was wirklich Sinnhaftes und vor allem Notwendiges und vielleicht auch eine Blaupause für ganz andere Aktivitäten, weil das, was du auch sagst, das gefällt mir sehr gut mit den Risiken. Wir müssen ja nicht immer gleich von Rassismus und Diskriminierung reden, um diese Blaming, diese Schuld und diese Fingerzeigkultur zu durchbrechen, aber Risiken. Und da geht es nicht nur um sogenannte Kulturen oder Ethnizitäten, sondern es geht um die ältere Frau mit 80, warum ist sie nicht in den klinischen Studien? Warum ist die übergewichtige Frau ausgeschlossen aus verschiedenen Projekten? Wie kann es sein, dass eine Frau, die chronifizierte mehrere Erkrankungen hat, an Innovation zur Teilnahme an neuen Konzepten, ob das Medikamente oder operative Therapien, ausgeschlossen werden? Sogenannte Ausschlusskriterien, das sind Nachteile. Und das, was du gerade gesagt hast, das sind strukturelle Hürden, die neben der Tatsache, dass der einzelne Menschen häufig gar nicht die Achtsamkeit hat, zu sagen, und wir wollen in der Gesellschaft dieses Othering, dieses Anderssein, eben ganz nach hinten ziehen und benutzen das jeden Tag auf diesen medizinischen Kongressen. Wie kann es sein, dass wir uns eingruppieren lassen als Kaukasier? Ich bin Kaukasier, fand ich ganz interessant, aber ich bin Berliner Junge marokkanischer Eltern und stolz darauf. Und wie kann es sein, dass wir ja über personalisierte Medizin reden, aber wir Termina, Worte nehmen, die völlig aus dem Kontext sind und eigentlich schon wieder diskriminierend sind, wenn ich jetzt Kaukasier wäre und wenn ich der Meinung bin, ich möchte als Kaukasier auch gesehen werden, und dann kommt der Jalit Sihuli und der sagt, er ist auch Kaukasier. Und welche Rolle spielt denn die Ethnizität in dieser Erfahrung? Und kann es denn sein, dass wir Menschen eben wegen der Sprache von vornherein eben behindern, um mit uns in Beziehung zu gehen? Weil was du sagst, dass du Interviews führst in der Muttersprache oder Vatersprache, das ist ja die Ausnahme.
Ja, ich will mal so sagen, Diskriminierungsrisiken in der Gesundheitsversorgung ergeben sich ja nicht nur aufgrund von geringen Deutschkenntnissen, die ergeben sich, wie du richtig gesagt hast, auch aufgrund von vielen anderen Faktoren der Ungleichheit. Die Medizin hat ein sehr normatives Schema von wie man sein soll, und wenn man da nicht reinpasst, dann kriegt man halt nicht so die gute Versorgung. Und Medizin arbeitet auch mit Schuldzuweisungen. Wenn jemand übergewichtig ist, dann kommt zuerst mal das Blaming. in dem Falle. Wir haben auch Diversität, was sexuelle Orientierung betrifft. Wir haben verschiedene, auch hier, Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung. Und wir gucken uns das zusammen an. Wir nennen uns ja ganz bewusst auch Empowerment für Diversität. Rassismus ist ein Thema, das wir dabei beleuchten, weil es auch unterbeleuchtet ist in Deutschland. Und du hast recht, es fängt bei der Forschung an. Ich habe selber sehr lange Gesundheitsforschung gemacht und ich weiß, dass es so ist, dass wir Ein- und Ausschlusskriterien definieren. Dazu gehört deutsche Sprachkenntnis, dazu gehört vielleicht auch Normgewicht,
Alter,
alle möglichen Geschichten. Und damit wissen wir natürlich auch wieder nur alles über die normierte Person. Aber das Leben ist viel diverser. Ja, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Und auf diese Art und Weise reproduzieren wir eigentlich Unwissenheit über die Leute, die nicht repräsentiert sind. Das können wir, ich habe gesagt, ich hatte 95% Rücklauf. Da kann ich sagen, das war echt repräsentativ. Ja? Und auch bei unserer Notfallambulanzstudie haben wir es geschafft, 85% Rücklauf zu haben. Ja? Da haben wir nur als Ausschlusskriterium definiert, wer nicht ansprechbar war. Ja? Und das geht natürlich auch nur mit einem entsprechenden Personalaufwand. Also das heißt, wir brauchen auch Forschungsförderer, die Wert drauf legen, dass auch eine gute Repräsentativität entstehen kann.
Absolut.
Im Kontext der Diversität. Wir hatten damals bei der DFG unsere Perinatalstudie beantragt. Ich habe Study Nurses mit eingepreist und dann haben die uns das auch für ein Jahr lang finanziert an 3 Standorten, jeweils 2 Frauen, die sich abgewechselt haben. Und dadurch konnten wir auch in der Studie eine hohe Repräsentativität herstellen. Aber man muss auch dafür kämpfen. Und wenn wir beide sind auch als Gutachter von Forschungsanträgen zuständig, werden immer wieder gefragt. Wenn ich so einen Forschungsantrag sehe, wo das nicht angemessen berücksichtigt ist, auch forschungsmethodisch nicht angemessen berücksichtigt ist, dann fordere ich das ein.
Ich denke, das wäre nochmal ein ganz wichtiges Konzept, um eben unterrepräsentierte Menschen eben doch an dieser Innovation oder an den Konzepten teilhaben zu können. Und man kann sich das ja vorstellen, ne? Um das mal ganz Platz darzustellen. Wir machen eine Studie und schließen alle Menschen, die über 1,90 Meter aus der Studie heraus. Und da kommt jetzt jemand mit 1,91 Meter und möchte eine Therapieoption haben, die wir aber nur getestet haben für Menschen bis 1,90 Meter. Kann man davon ausgehen, dass das passen könnte, aber es könnte ein Risiko sein. Und deswegen genau das ist die Diversität, dass man eben schaut, wenn ich Forschung und Medizin für die Gesellschaft, dann muss das repräsentiert und dann kann es einfach nicht sein, dass ich ein Medikament entwickle und die 98-jährige Frau eben ausgeschlossen ist oder ich das herunterschätze, wie ein Kind reagieren könnte. Und das ist, glaube ich, das, was wir in den Dialog bringen und ich finde es auch so großartig, dass wir hier einen echten gesellschaftlichen Schulterschluss mit der Mercator Stiftung ja gefunden haben, die ja auch auf anderen Gebieten der Justiz, der Bildung, der Polizei ebenfalls danach schauen, weil wir suchen ja den Code des Lebens und den Code aus anderen Bereichen in die Medizin zu nehmen und vielleicht auch andersrum. Ich glaube, das kann den Unterschied machen und ich glaube, wir sind da auf dem besten Weg und bin da auch wirklich ganz beeindruckt, wie auch das Team, aber auch alle Partner, Kliniken oder Hochschulen dankbar sind, dass wir jetzt plötzlich ein Netzwerk haben, was belastbar ist, was Intimität gibt und auch Mut gibt, vielleicht doch den schmerzhaften Schritt zu geben, auf sich selbst zu schauen.
Also was ich auch nochmal zum Code des Lebens, ich weiß nicht, was du damit meinst, aber was ich darunter verstehen könnte, ist,
bin ja gespannt,
dass wir zum Beispiel in unserem jetzigen Empowerment-Projekt wirklich sehr unterschiedliche Disziplinen vertreten haben, dass es uns gelingt, über den Tellerrand zu gucken, dass wir dabei natürlich auch manchmal anecken, weil wir natürlich von unseren Disziplinen sehr stark oder von unseren Professionen sehr stark geprägt sind. Und wenn wir nur immer mit unseresgleichen reden und uns austauschen, ob das jetzt auf der Profession ist oder in der Gruppe der verschiedenen ethnischen Gruppen, dann können wir diesen Horizont nicht erweitern. Das ist so ähnlich, wie man heute auch sagt, die Leute bleiben in ihren Bubblen. Und da haben wir wirklich mit diesem Projekt, wir haben ein ganz, ganz tolles Team. Wir haben auch einen Praxisbeirat, wo wir auch immer wieder von den Community-Vertretern, von den engagierten Leuten, die sich schon lange mit diesen Themen beschäftigen, von Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung oder Rassismus in der Gesundheitsversorgung, dass wir auch von denen das Feedback einholen. Und wir haben einen Projektbeirat, wo wir auch ganz bewusst ein Gremium aufgebaut haben, wo wir Entscheidungsträger, politische Entscheidungsträger vertreten haben, die dann auch Einfluss nehmen können. Einfluss auf Veränderungen. Wir haben vorher gesprochen über das politische Klima. Und wir für uns ist es wichtig, dass wir auch andere Akzente setzen, sodass die Menschen auch eine Chance haben, anders zu denken.
Das ist genau das, was ich meine mit dem Code des Lebens, dass man einen Code definiert, um Dinge zu verändern, Change Management und das, was du gerade sagst. Selbst unsere Interaktion im Gesundheitswesen ist schon fast diskriminierend, weil wie häufig höre ich, die Chirurgen, die Gynäkologen, die Physiotherapeuten. Das heißt, wir stereotypisieren, klassifizieren und kategorisieren Menschen nur, weil sie irgendeiner Berufsgruppe entspricht und vergessen den Menschen dahinter. Und Change Management, Dinge, die vielleicht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte schon immer wieder gebaut werden im Rahmen dieser Berufszunft, zu durchbrechen, ist fast unmöglich, ohne den Blick von außen und den Blick auf andere Professionen. Und wir haben das beispielsweise bei einem Projekt gemacht, wo wir über die Übermittlung der schlechten Nachricht, die Kommunikation, wie spreche ich mit Menschen in einem Wechselspiel mit Kommissaren und Ärzten gemacht haben. Der Arzt kommentierte den Kommissar und die Kommissarin, die Ärztin. Und es war großartig, weil man sich dann frei und in einer Metaebene sich dem Thema mehr nähert. Und häufig ist es einfacher, sogar über die Bande, über den Umweg eines anderen Menschen, sich selbst zu begegnen. Und ich glaube, das ist das, wovon wir extrem profitieren, diesen Schulterschluss mit allen, die irgendwie mit Medizin direkt und indirekt in Dialog sind und aber auch eben in ihren Strukturen eben manchmal sogar gefangen sind. Und deswegen finde ich das großartig, dass wir diese Menschen gewonnen haben und bin mir auch ganz sicher, dass das eben eigentlich eine never ending story wird. Oder wie siehst du das?
Ich denke mal, diese Veränderung können wir nicht in 3 Jahren auf den Weg bringen. Wir können anfangen, es ist ein Start. Wir haben aber solche Partnerprojekte ausgesucht, vielleicht fange ich auch anders an. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben Interessierte, also der Code dieses Projektes ist wirklich, die bereits Engagierten, Interessierten zusammenzukriegen. Also haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, Leute, bewerbt euch mit euren Konzepten, das und das ist es und darum geht es. Und wir haben dann die Konzepte ausgesucht, die auch dieses Nachhaltigkeitsaspekt wirklich gut drin hatten. Das heißt, Verankerung in Curricula, Erstellung von Modulen, die dann auch, also Lehrmodulen, die dann auch kostenfrei abgerufen werden können, sodass man das nicht immer wieder neu erfinden muss. Und ich denke, dass wir qualitativ hochwertige Lehrmodule entwickeln werden mit unseren 10 Hochschulpartnern und Berufsfachschulpartnerinnen deutschlandweit. Und hier ist einfach also ganz wichtig, dass das Netz weitergeht, auch bei den Kliniken, bei den Kliniken für Geburtshilfe und Gynäkologie haben wir schon zu tun mit Leuten, die sich dieses Themas bewusst sind, die das nicht ignorieren, die sagen, ja, es gibt hier Diskriminierungsrisiken. Und von daher ist es auch so, macht es auch so viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Also der Austausch ist einfach phänomenal.
Wir werden berichten, wie es weitergeht und was für neue Dinge entstehen. Wenn du eine Henkersmahlzeit haben würdest, was ich dir natürlich nicht wünsche. Und du warst ja erst vor kurzem lange Zeit in Brasilien. Du hast türkische und kurdische, sag ich mal, Beziehungen auch zur kulinarischen Ebene. Was wäre denn deine Henkersmahlzeit?
Da gehe ich back to the roots. Meine Mutter hat wunderbare Rouladen, Rinderrouladen gekocht. Wunderbar. Meine Mutter lebt leider nicht mehr, aber jetzt würde ich sie mir von meiner Schwester kochen lassen.
Ich darf dir was verraten. Meine Mutter war ja Stationshilfe, Analphabetin, war eine der besten Bäckerinnen, weil sie von einem Bäckermeister im Wedding als erstes beschäftigt wurde. Und sie war ja dann Stationshilfin in der Küche im Krankenhaus. Und meine Mutter konnte großartig Rinderrouladen machen, so mit so einem weißen Kohl. Und das heißt, wieder eine Verbindung. Und ich habe mir jetzt gerade eben die Frage gestellt, wann ich das letzte Mal Rinderrouladen gegessen habe. Das muss schon Jahrzehnte her sein, aber meine Mutter, die ja mir jetzt hier gegenüber sitzt mit ihrem Foto, auch nochmal wertzuschätzen, werde ich eine Rinderrouladen-Zubereitung mir machen und bin mir sicher, dass du auch an deine Geschichte erinnert sein wirst. Also danke dir, Taylor, für deinen nachhaltiges und jahrzehntelanges Engagement. Und es zeigt auch, wie wichtig das ist, dass man immer in Beziehung bleibt und dass man weitermacht und aus den Dingen eben lernt, auch wenn sie vielleicht nicht immer erfolgreich waren. Aber ich finde jetzt schon, ist das einer der wichtigsten Konzepte bei dir, bei mir und bei allen unseren Mitgliedern. Und unser Gespräch geht ja irgendwie weiter. Und wir haben einen eigenen Podcast mit großartigen Gästen.
Ja, wir werden 10 Folgen aufnehmen, um auch nochmal dieses Thema Rassismus und Diskriminierungsrisiken in der Gesundheitsversorgung weiter zu beleuchten und haben hier Expertinnen und auch Betroffene mit eingeladen. Und ich denke, das wird sehr, sehr spannend, hier auch nochmal authentisches Material zu haben.
Und mit einem großartigen Titel geht der Podcast in Produktion. Wie heißt denn der Podcast?
Tja, sprechen ist leicht. Gut versorgt? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Also wir sind uns noch nicht so ganz klar, ob die Versorgung wirklich für alle gleich ist. Und unser Ziel ist es hier auch, mehr Gerechtigkeit einzufordern.
Also gleich abonnieren und trotzdem natürlich bei Weißbund bleiben.
Ich danke für das Gespräch. Vielleicht schaffen wir es ja mal, dass ich Rinderrouladen koche, wenn meine Schwester da ist. Ah. Und dann essen wir zusammen. Ohne Henkersmahlzeit zu machen.
Machen wir. Vielen Dank.